Vers 3. Es gibt die Welten, in welchen die Mentalität der Wiedergöttlichkeit vorherrscht und die von der Dunkelheit des Vergessens bedeckt sind. Diejenigen, die ihr eigenes Selbst schädigen, in Klammer, die tätig sind, ohne zur Erkenntnis des wahren Selbst gelangt zu sein, ohne der Erkenntnis der ersten beiden Verse handelt, gehen nach dem Tod in diese Dimensionen ein. Erläuterung: Dunkelwelten sind die Welten der Asuras, also Wesen, die von Gott die Möglichkeit seiner vollständigen Ausblendung erhalten haben und nun ihre gesamte Umgebung für Eigengenuss monopolisieren und nichts an Gott abtreten möchten. Das Verständnis, das den Frommen nach dem Tod helle Dimensionen erwarten und Übeltäter in dunkle Bereiche fallen, findet man in allen Volksreligionen. Vedanta erklärt, dass diese Bereiche beides zeitweilige Aufenthaltsorte sind. Da unsere Handlungen begrenzt und endlich sind, erzeugen sie immer auch nur endliche Resultate. In den meisten Offenbarungsreligionen hat man keinen guten Stand, wenn man sich gegen Gott stellt. Dann wird man zum Subjekt seines Zorns. Das Bhagavatam 5.24.8 aber erörtert, dass die Dimensionen der Asuras, der Gotteswidrigen, aus wunderschönen Welten besteht, deren Genussmöglichkeiten sogar noch diejenigen der himmlischen Sphären übertrifft. In seiner Liebe zu jeder Seele gewährt der höchste Gott auch denjenigen, die ihn komplett ausblenden möchten, perfekten materiellen Genuss. In dem Bhagavatam-Vers heißt es sogar, dass der sinnliche Genuss in den himmlischen Sphären immer wieder einmal gestört wird, um sich durch die Unterbrechung seiner ewigen Bestimmung zu besinnen. Aber wenn jemand ihn vergessen möchte, gewährt der Herr ihm ungestörte Absorption in materielle Freuden. Das zeugt von einem sehr souveränen Gott, der diejenigen, die gegen ihn sind, nicht als seine Feinde betrachtet. Die Upanishaden lehren kein Weltbild, das Gott einen für immer verdammen könnte. Aber damit der Austausch der Seele zu Gott auch die Qualität echter Liebe hat, ermöglicht der Herr die Option, dass eine Seele ihn zeitweilig auszublenden vermag. Somit wird der Eroberungskampf Gottes um das menschliche Herz sehr liebevoll, da er die erstaunlichste Fürsorge Gottes für die Seele offenlegt. Man muss vorsichtig sein, solche Verse effektiv im Rahmen des Vertrauens, welches Gott in die Seele hat und welches diese auch kurzfristig missbrauchen kann, zu verstehen und nicht als beängstigende Drohung zu deuten. Angstmachende Gottesbilder sprechen nicht von einem zärtlichen Gott, bei dem man die Liebe niemals verspielen kann und welcher das wahre Gegenüber der Seele darstellt, sondern umschreiben einen ständig fordernden Gott, dessen Ansprüche man scheinbar nie erfüllen kann. Wenn es so einen Gott wirklich gibt, der Seelen für Ewigkeiten in ein Flammenmeer verstoßen würde, dann wünschte ich mir, dass ich nie zum Schergen eines solchen Tyrannen werden möge. Es waren dysfunktionale Gottesbilder, die nicht nur die Menschheit, sondern auch einen selbst in den Gottesabstand gebracht hatten. Ein solches Gottesverständnis führt zu massiven Selbstzweifeln und Versagensängsten. Es hat auch viele Menschen in die Gleichgültigkeit gegenüber Gott getrieben, welche bereits ein erster Schritt der Heilung eines dysfunktionalen Gottesbildes ist. Solange vermittelte Gottesbilder bewirken, dass man Gott als beängstigend und bedrohlich empfindet, als einer, der gewalttätig in unserem Leben wirkt und ständig bewertet, ob die Handlung zu einer guten oder zu einer schlimmen Destination führt, solcher Glaube ist dann nicht mehr Lebenshilfe, sondern Lebenslast. Und aus der Frohbotschaft wird eine Drohbotschaft. Auf der anderen Seite kann man Gott und seine eigene Situation als ewige Seele im Zusammenhang des Vergessens auch verharmlosen und alles gutreden. Das ist eine nicht realitätsgetreue Schau, die deshalb auch nicht in die kraftvolle Angstlosigkeit und Leichtigkeit der Seele führt. Krankheit, Unglück, Schicksalsschläge wurden schnell als Strafe Gottes für das Fehlverhalten der Menschen interpretiert. Man hat durch Schuld den Himmel provoziert. Wird die Welt nach einer moralischen Ordnung interpretiert, kommt sie einem häuslicher vor. Gott ist ein Vater, der seine Kinder lenkt, durch Lob, Strafe und Tadel. Man kommt in den Himmel oder wird in die Dunkelheit verbannt. Das ist ein sehr naives und archaisches Gottesbild, von dem sich viele Menschen unserer Zeit intuitiv befreit haben. Es ist nicht möglich, von der Welt her Gott zu denken. Die Theologie kann nicht Kausalfragen beantworten, warum es geschah, sondern beleuchtet das Wozu. Es geht um die theologische Frage, der Frage, was Gott mit uns beabsichtigt. Die Natur nimmt keine Rücksicht auf ihre Geschöpfe. Religion kann deshalb ihre Grundlage nicht in der Natur finden. Pantheismus ist oberflächliche Schwärmerei, denn es gibt in dieser Natur auch die Grauenhaftigkeit und die Rücksichtslosigkeit, das Böse. Wenn man Gott auf die Natur, seine Schöpfung reduziert, dann wäre diese Ambivalenz die verpflichtende Vorlage für unser eigenes Handeln. Dann müsste ich so umgehen, wie es die Natur tut. Aber genau das darf ich nicht. Der Mensch hat als einziges Wesen einen anderen Auftrag. Nicht nach dem Gesetz Gottes zu leben, in Klammer natürlich, sondern nach dem Willen Gottes. Dharma ist nicht Ethik, sondern eine von Gott her definierte Verhaltensweise. Sri Krishna ist der Hintergrund jenseits der Phänomenalität dieser Welt. Augustinus schreibt in Confessiones, wie er auf der Suche nach Gott geht und die Sonne, den Mond, die Sterne, die Wüste, das Meer, die Wunderbarkeit der Natur befragt und sie alle sagen ihm, ich bin nicht der Gott, nach dem du suchst. Krishna wohnt in der Sehnsucht nach einer Liebe, die in der Natur nicht zu finden ist. Die Natur ist nie der Ruheort der Seele. Sie kann erst im Unendlichen ruhen, erst bei Gott. Der Mensch hat etwas, was es in der Natur nicht gibt: Religion. Der Entwurf einer übernatürlichen Liebe, die auf Gott gerichtet ist und von daher in diese Welt hinein handelt. Es geht nicht darum, alles in dieser Welt zu lieben und es mit Gott gleichsetzen zu wollen, sondern nur auf Gott gerichtet, die Liebe wieder in die Welt einfließen zu lassen. Die Liebe Gottes lässt sich nie ergründen in der Natur, sondern trotz der Natur. Wenn man Gott nur auf seine Schöpfung reduziert, den König also nur als den Gefängniswächter betrachtet, werden der Enttäuschungsatheismus und das Problem der Theodizee die natürlichen Folgen sein. Leiden ist der Hinweis darauf, noch nicht angekommen zu sein, noch nicht seine wirkliche Bestimmung zu leben und sich noch im Provisorischen aufzuhalten, eben außerhalb seiner Nitya-Sambandha, seiner ewigen Beziehung zu Radha Krishna. Sämtliche Formen der Gottesabwehr, ob sie im Moment als unbeschreiblich angenehm, Himmel, oder wie in diesem Vers dargelegt, als mulmig, dunkel empfunden werden, sind nur Facetten der Trennung. Das ewige Selbst kann natürlich nicht getötet werden, sondern nur zeitweilig bedeckt. Es kann sich vergessen. Wenn die Seele in ihrem Grundverständnis Gott ausklammern möchte, wird sie sich gleichzeitig auch von sich selber entfremden. Dunkelheit ist Absenz von Erkenntnis. Krishna ermöglicht einer Seele, ihr Recht auf Unwissenheit, indem es sie vergessen lässt. Identifikation mit der materiellen Schöpfung ist die natürliche Folge dieses Vergessens, dieser von Gott ermöglichten Ausblendung der Wirklichkeit. Wenn man sich so als Teil der materiellen Welt hält, hat man auch Teil an der Kausalität des materiellen Bereichs. Das heißt, man unterliegt dem Gesetz des Karma. Durch die Gleichsetzung seiner selbst mit den vergänglichen Umhüllungen der Körper denkt man, wenn diese vergehen, würde man selber vergehen. Es wurde vernebelt, dass der Urgrund sämtlicher Unzufriedenheit nur das Vergessen der Gottesbeziehung war. Wenn man denkt, dass irgendein Beschwernis oder Leid, das man in Samsara, dem Kreislauf der Geburten und Tode, durchlebt, eine andere Ursache hätte als seine Trennung von Gott, so ist das die perfekte Definition von Maya, dem, was eben nicht ist. In der Ausblendung des Isha-Vasya-Prinzips, das im ersten Vers beschrieben wurde, erblickt man auf eine gänzlich andere Schöpfung. Erkenntnis, Vidya, führt also zu einer neuen Schau. Das lateinische Wort Video, sehen, stammt etymologisch vom Sanskrit Vidya ab. Verbindung zum nächsten Vers. In Höhlen kann man sich von der Sonne erwehren. Aber wie könnte man die Dunkelheit vor dieser alldurchleuchtenden Sonne Gottes aufrechterhalten? Wie könnte sich der Allgegenwärtige vor einem verstecken? Würde man nicht ständig, freiwillig seine Augen verschließen vor ihm?